Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich einer Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit und es auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fett Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit, nehmen euch da regelmäßig mit, weil am Ende sind wir davon überzeugt, dass es alle brauchen, dass es vor allem alle Unternehmen brauchen und auch den Austausch untereinander braucht. Um dem Thema Nachhaltigkeit auch gerecht zu werden. Ja, und normalerweise würde ich jetzt Nils einmal begrüßen und wir würden so ein bisschen plänkeln. Der ist heute leider nicht da. Deswegen rocken Anna und ich das einfach so. Und ich darf dich direkt vorstellen einmal, Anna. Wir haben einen tollen Gast da, Anna Jona. Anna, du hast ursprünglich Nahoststudien und englische Literaturwissenschaften in Tel Aviv studiert, finde ich ja super spannend, und dann unter anderem als freie Übersetzerin und Journalistin gearbeitet, bis du 2015 Building Shoes gegründet hast. Also nicht gerade der klassische Weg zum Unternehmertum, umso spannender, welche Einflüsse dich da eigentlich irgendwie dazu hingebracht haben und wie das auch in dein Unternehmen geflossen ist. Und seitdem hört und sieht man immer wieder von deinem Unternehmen, vor allem wie tief Nachhaltigkeit in Unternehmens-DNA dort verankert ist und ihr eben auch echte UberzeugungstäterInnen seid. Finde ich super inspirierend und ich freue mich, dass du da bist und wir heute mehr erfahren dürfen. Hallo, liebe Anna, wie geht's dir?
Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Mir geht's soweit, so gut. Genau, kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Ist ja immer eine schwierige Frage, wie geht es dir? Genau, die kann man sehr kurz oder auch sehr lang beantworten.
Das stimmt, gerade wenn man sie ehrlich beantworten möchte, ne? Dann lass uns doch mal reinstarten. Wir fragen jeden Gast am Anfang, wie bist du denn zur Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, es gab irgendwie einschneidendes Erlebnis, du bist eigentlich schon immer grün und wolltest auch in die Richtung was machen. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Ja, also ich bin tatsächlich in einem sehr, wie du es gerade gesagt hast, grünen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben irgendwie die Grünen als Partei bei uns vor Ort mitgegründet. Ich bin so zwischen Anti-Atom-Stickern und Plakaten, kein Blut für Öl und so, aufgewachsen. Und fand tatsächlich auch die Plakate von den Grünen immer am schönsten, weil die einfach so bunt waren. Genau, fand es aber gleichzeitig ganz schwierig, hier auf dem Land in einem sehr christlich und sehr CDU-geprägten Umfeld irgendwie, und habe mich da immer so als, also mich und meine Eltern als Außenseiter empfunden und mich immer sehr geärgert über die Nachrichten, weil ich immer dachte, Mann, die machen einfach alles falsch und warum, ne, machen wir es jetzt nicht anders? Das heißt, das ist irgendwie Teil meiner Kindheit und Teil dessen, was ich dann eigentlich auch machen wollte. Also ich wollte mal zu Greenpeace, ich wollte in den Tierschutz, ich wollte Journalistin werden, eben auch aus dem Bedürfnis heraus, irgendwie gesellschaftlich was bewegen zu können oder etwas zu machen, was sich sinnvoll anfühlt und was mich, ne, was mir hilft, irgendwie für die Themen, die mir irgendwie am Herzen gelegen haben, zu kämpfen oder meinen Beitrag zu leisten. Genau, und dann bin ich deswegen auf Umwegen dann in Tel Aviv gelandet, eben um als Journalistin zu arbeiten oder beziehungsweise zu studieren und dann hinterher eben als Journalistin zu arbeiten. Und die Wege zu Wilding waren dann auch sehr verschlungen und sind von sehr vielen Zufällen geprägt. Aber deswegen war das schon immer auch ein Grundsatz. Und ich habe mit meinem Mann zusammen gegründet und wir sind uns da auch sehr ähnlich. Also wir haben da sehr ähnliche Werte und es war uns immer klar, wenn wir jetzt ein Produkt für Kinder zum Beispiel auf den Markt bringen, was Wilding ja am Anfang war, dann können wir Nachhaltigkeitsthemen nicht aus den Augen lassen, weil, ne, wir können nicht sagen, das ist für euch und das soll euch gut tun und gleichzeitig produzieren wir hier irgendwie Sondermüll oder so. Genau.
Kannst du uns denn so ein bisschen da auch mal mitnehmen, wenn so eure Werte waren dann irgendwie auch die ähnlichen? Wie geht man denn dann auch in so einen Gründungsprozess rein? Wahrscheinlich lernt man ja super viel auch über Lieferkette, Materialien etc. Kannst du uns da mal so ein bisschen in diese erste Phase der Gründung irgendwie mitnehmen?
Ja, also die erste Phase der Gründung, also wir haben die Schuhe ja tatsächlich für unsere eigenen Kinder entwickelt. Die sind, also ich habe in Tel Aviv studiert, meinen Mann dort kennengelernt und dann sind wir aufs Land gezogen, in der Nähe von Haifa. Und die Kinder sind dort geboren worden und sind super viel barfuß gelaufen. Also einfach in einem kleinen Dorf und immer irgendwie barfuß unterwegs. Und es war total schön zu sehen, wie die sich so entwickelt haben. Dann sind wir 2013 nach Deutschland gezogen und das war natürlich jetzt hier nicht mehr so easy möglich, also zu jeder Jahreszeit einfach mit barfuß unterwegs zu sein. Und deswegen haben wir diesen Schuh wirklich für die Kinder entwickelt, weil wir gedacht haben, okay, es muss doch irgendwie einen Schuh geben, mit dem sie sich weiter so bewegen können. Und das heißt, diese erste Gründungsphase war sehr, sehr, sehr geprägt von diesem Wunsch, dieser Leidenschaft, um dieses Produkt ordentlich umzusetzen. Also das irgendwie möglich zu machen und uns mit Experten, Expertinnen irgendwie auseinanderzusetzen, die alle auch gesagt haben, das geht so nicht oder das könnt ihr so nicht machen oder das macht man so nicht oder ne, das fällt auseinander, das hält nicht.
Haben wir noch nie so gemacht.
Haben wir noch nie so gemacht, genau. Und genau, das heißt, da war eine ganz große Leidenschaft für dieses Produkt, die uns getrieben hat. Und dann eben gleichzeitig ein Wunsch, das jetzt auch anders zu machen. Und gerade als wir angefangen haben, also jetzt auch angefangen mit Prototyping und so, das war 2014, da war in dieser Schuhbranche wirklich gar nichts nachhaltig. Also es war alles das, was man von der Stange nehmen konnte, war nicht so, wie wir das gerne hätten. Also ne, es war eben einerseits, hat sich auch nicht so angefühlt, wie wir das irgendwie gerne haben wollten, aber es war eben auch nicht aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Das heißt, wir mussten von Anfang an hingehen und uns andere Wirtschaftszweige anschauen, andere Branchen und von dort ne, Materialien dann adaptieren, damit die irgendwie in den Schuhen zu verarbeiten sind. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr früh schon mit Lieferketten, mit Materialien, mit Herkunft von Materialien, mit Herstellung von Materialien und was ist der Unterschied zwischen so einem Gewebe und so einem Gewebe und was macht das hinterher, also sowohl aus einem funktionalen Aspekt als auch aus diesem, was ist da eigentlich drin, auseinandergesetzt. Und das ist unüblich eigentlich in der Schuhbranche. Ne? Also gehst eigentlich hin und sagst dem Produzenten, du möchtest gerne x Paar Schuhe von dem Design und die Schuhhersteller kümmern sich dann um den ganzen Einkauf der Materialien dazu. Das ist auch Teil deren Marge eigentlich. Das heißt, man hat damit als normaler Schuhentwickler nichts zu tun. Und wir sind da halt ne, aus diesen zwei Bedürfnissen, wir wollen eine andere Funktion und wir wollen auch wissen, was da wirklich drin ist, sind wir sehr, sehr früh, sehr tief eingestiegen in die Lieferkette und haben dann eigentlich erst festgestellt, dass es, je tiefer man reingeht, also bis hin zum Anbau, ist das, wo man am meisten bewegen kann. Und das fand ich eine total spannende Reise. Und die ist auch noch lange nicht vorbei, also wir sind da mitten auf dem Weg, ne? Aber ja, genau.
Was sind denn so aktuell, wenn du jetzt rein auf Nachhaltigkeitsaspekte guckst, die Themen, die ihr jetzt als nächstes angehen wollt oder wo du sagst, da gibt es einfach noch einen Hebel?
Also wir haben gute Partnerschaften aufgebaut in den letzten Jahren für unsere Kernmaterialien. Also das sind dann irgendwie Abaca eben für unser Washi-Material. Das ist eine Quelle für Wolle oder verschiedene Quellen für Wolle aus Europa. Das sind Leinen und Hanf aus Frankreich. Wir sind tatsächlich gerade dran an einer Lederquelle auch nochmal, also einer sehr transparenten, nachhaltigen Quelle. Und das sind so die Kernmaterialien, mit denen wir arbeiten möchten. Das sind Partnerschaften, die wir über viele Jahre auch aufgebaut haben, wo wir auch wirklich mit quasi geholfen haben, dass sie sich überhaupt so aufbauen können zum Teil. Und die Zeit haben eben ne, verschiedene Sachen auch zu erforschen und so. Ne. Es ist einfach eine lange Zeit, die man dann überbrücken muss. Und wir waren dann Auftraggeber einfach, damit das funktionieren kann. Genau, das sind Partnerschaften, die wir vertiefen möchten und weiter ausbauen möchten, aber auf die wir uns auch konzentrieren werden. Und da gibt es so, ne, in jeder Lieferkette davon gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Also so mit jedem Partner kann man unterschiedliche Dinge angehen. Und ich sage jetzt extra Partner, weil das sind alles Männer tatsächlich. Obwohl, nee, das ist nicht richtig. Nein, im Leder haben wir jetzt mit zwei Frauen verbandelt, genau. Und das ist ein Thema, also da weiter, ne, verschiedene Stufen weiter auszubauen. Und das andere Thema ist das ganze Recycling-Thema. Also was passiert eigentlich mit den Schuhen im Nachgang? Also wo wir die Sohlen quasi schon komplett recyceln können, aber da auch noch ne, weiter Prozesse ausbauen müssen und versuchen jetzt andere Materialien eben auch noch in einen Kreislauf wieder zuzuführen. Also das sind so die beiden, also eigentlich so ne, Lieferkette für die Hauptmaterialien und Recycling sind so die großen Themen jetzt, was das Produkt betrifft, genau.
Was ich jetzt auch schon interessant fand, du hast ja eben von Partnern gesprochen, nicht vielleicht von Lieferanten oder so. Das heißt, ich stelle mir das auch schon sehr also langfristig angelegt und wahrscheinlich mit viel Austausch und Kooperation vor, oder?
Absolut. Also das sind alles Menschen, wo es wirklich persönliche Beziehungen gibt. Wir kennen uns gut, wir haben uns gegenseitig besucht, wir haben zusammen auch Freizeit verbracht und so. Also das sind ja dann auch so, also finde ich auch in einem Team immer so dieses, wenn man mal miteinander Freizeit verbringt, dann rutscht man auch näher aneinander. Aber das sind alles Menschen, mit denen ich auch persönlich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, die ich sehr, sehr mag. Das sind sehr unterschiedliche Leute und sehr spannende Menschen. Und das war immer auch Grundlage und Voraussetzung dafür, mit Menschen zusammenzuarbeiten, dass man sich auf einer persönlichen Ebene versteht und auch Lust hat, was zusammenzumachen. Also wenn ich einen Anruf bekomme von jemandem, denke so, oh nee, hab ich jetzt keinen Bock, irgendwie dran zu gehen, dann ist das kein gutes Zeichen. Und das haben wir im Prinzip nicht. Also das haben wir nicht im Team und das haben wir auch nicht in diesen anderen Partnerschaften. Das heißt, es ist immer eine Wellenlänge irgendwie so als Voraussetzung, auch so eine gemeinsame, so eine Leidenschaft und so eine Diskussion, das sind alles, wie gesagt, super spannende, interessante, intelligente Menschen, mit denen man auch total toll diskutieren kann, auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wir, wie gesagt, wir arbeiten jetzt zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Also zwei dieser Partner sind wirklich seit Gründung im Prinzip Partner auch von uns. Ja, und das sind auch Ups und Downs, ne, durch die man dann durchgeht. Und dann braucht mal der eine mehr Hilfe und Unterstützung und mehr Toleranz quasi auf der einen Seite und mal ist es umgekehrt. Und dann entstehen neue Ideen und neue Dinge, die man weiter zusammen machen kann. Also das ist, ich empfinde das als sehr, sehr bereichernd. Also es ist tatsächlich auch so eine der Sachen, die mir immer wieder wahnsinnig viel Energie geben, weiterzumachen. So.
Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt machen wir nochmal ein Thema auf. Also ich würde mir vorstellen, das ist ein recht auch umkämpfter, wahrscheinlich wettbewerbshoher Markt, in dem ihr auch unterwegs seid. Das eine ist ja irgendwie, was machen auch die Mitbewerber? Das andere ist irgendwie, welche Rahmenbedingungen bräuchte es auch aus deiner Sicht, um hier auch langfristig erfolgreich euch etablieren zu können? Und ich würde jetzt einfach nochmal reinschieben, ihr geht damit sehr öffentlich auch um. Du hast dazu ja auch einen LinkedIn-Post gemacht. Ihr musstet euch auch jetzt verkleinern. Das ist natürlich auch nochmal, was natürlich wahrscheinlich nicht spurlos an euch vorbeigeht. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen, wenn du möchtest, drauf eingehen und dann eben auch gerne nochmal den Schwung, was braucht es denn aus deiner Sicht, um hier auch wettbewerbsfähig nach vorne erfolgreich weitermachen zu können?
Ja, sehr gerne. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich versuche mal irgendwie einen Einstieg zu finden, der sich halbwegs verfolgen lässt. Genau, also das, was ich gerade erzählt habe, solche Partnerschaften aufzubauen, das ist, wie gesagt, überhaupt nicht üblich in der Branche. Und dazu, solche Partnerschaften aufzubauen, gehört eben auch, dass man Dinge vorfinanziert, dass man eine gewisse Order-Stabilität reinbringt, dass man ja also wirklich finanziell, liquiditätsmäßig einfach eine ganz andere Verbindlichkeit hat, als wenn ich bei einem Großhändler Materialien einkaufe, dann, wenn ich sie brauche und in der Menge, in der ich sie jetzt gerade genau haben möchte und auch nur in der Qualität, die ich gerade haben will, weil also ne, bei Schafen ist es so, wenn die lange in der Sonne stehen, dann ändert sich die Farbe, wir haben es aber anders designt, na okay, dann ist der Stoff jetzt ne, heller. So, also es gehört auch mit Naturstoffen zu arbeiten und mit solchen Partnerschaften zu arbeiten, bedeutet sehr, sehr viel auch Geduld und Frustrationstoleranz und solche Sachen gehören da einfach mit rein und natürlich eben Liquidität. Also es ist immer auch ein finanzieller Aspekt. Das ist sehr zeitaufwendig, auch das kostet Geld. Es sind sehr teure Materialien, weil das eben nicht von der Stange und ne, Skaleneffekte drin sind und so weiter. Das heißt, also wir haben, und das ist jetzt nur ein Thema, ne? Also wenn ich jetzt über das Recycling spreche, dann kommen wir genau zu den gleichen Themen. Und wenn ich über Team und Teamkultur und wie wollen wir miteinander umgehen und was müssen wir dafür über alles lernen, weil wir das einfach nicht lernen, nicht in der Schule und nicht ne, im Studium und nicht auch nicht zu Hause noch nicht oft. So, das braucht alles sehr viel Zeit. Und wie wir leider wissen, ist unser Wirtschaftssystem so gestrickt, dass Zeit eben Arbeitszeit extrem teuer ist, weil das eben das ist, was wir sehr hoch besteuern. Dass wir tolle Rohstoffe einsetzen, gibt uns gar nichts. Also das kostet uns nicht weniger, weil eben Rohstoffe nicht so teuer besteuert sind. Und das führt insgesamt dazu, dass all diese Beschäftigung und all diese Mehrkosten, die einfach entstehen und auch eine Belastung in der Liquidität, uns weniger wettbewerbsfähig machen. Also um das irgendwie ganz plakativ zu machen, ne, wenn unser direkter Wettbewerber sich Orte aussucht, wo er produziert, einfach, wo es immer am günstigsten ist, ne, und dann irgendwie von einem Land zum nächsten wandert, eben dahin, wo die Preise günstig sind, dann kann ich davon ausgehen und ne, eben diesen Händler oder diesen Produzenten dann die Materialien einkaufen lässt und dabei eben zwar auf eine gewisse Qualität setzt, aber auch absolut auf die Kosten achtet, dann kann ich davon ausgehen, dass der ein Viertel der Kosten hat für das Produkt, das wir hinterher haben. Das sind wirklich jetzt nur die reinen Kosten. Das ist noch nicht die Arbeitszeit, ne, die reingehen muss, um so eine Lieferkette eben entsprechend aufzubauen und so eine Transparenz auch sicherzustellen. Und wenn ich jetzt einen Schuh habe, den ich für den gleichen Preis verkaufe, weil das ist letztendlich der Fall, also dann kann ich einmal durch den Handel gehen, das ist die eine Sache, also unser Wettbewerb kann dann eben auch im Handel verkaufen, weil du eben die entsprechende Marge draufschlagen kannst. Und sie haben natürlich sehr viel mehr Geld für Werbung. Also du kannst einfach sehr viel mehr Marketing machen und du kannst dich auch im Marketing dann als sehr nachhaltig positionieren. Ne? Also musst du einfach nur genug Geld haben, um Botschaften zu platzieren und vielleicht, weiß ich nicht, hast du ein recyceltes Plastik oder so in deinem Schuh mit verbaut und das lässt sich dann irgendwie ganz gut grün erzählen. Das heißt, letztendlich sind wir da auf einem sehr unebenen Spielfeld unterwegs, so wie die Rahmenbedingungen geschaffen sind. Das bedeutet, wir haben sehr viel weniger Geld für Werbung, wir haben sehr viel weniger Möglichkeiten, sichtbar zu werden, weil wir eben nicht in den Läden stehen, weil wir nicht so viel Geld ausgeben können für Meta und Google und so weiter. Und das bedeutet eben dann auch, dass wir letztendlich ja eben schauen müssen, dann wieder Kosten zu senken. So, also das ist letztendlich das, was dazu geführt hat, dass wir uns eben in der Kostenstruktur jetzt auch unserem Umsatz eben, also dass wir uns da anpassen mussten und verkleinern mussten als Team. Also das heißt, es geht wirklich nicht schlecht. Wir sind grundsätzlich, verkaufen wir viele Schuhe und haben viele glückliche KundInnen, aber haben eben einfach intern einen Kostenblock aufgebaut, der zu hoch ist, um jetzt in einem, und das, also das, das Wettbewerbsfeld ändert sich auch. Je mehr Wettbewerb kommt, desto mehr muss man Werbung machen, um auch noch sichtbar zu sein. Und das sind Kosten, die wir vorher so nicht eingepreist hatten oder wo wir einfach davon gelebt haben, quasi, dass Menschen einfach uns direkt weiterempfohlen haben und dann aber auch es quasi auf der Ebene auch nur uns gegeben hat. Das heißt, die Leute sind dann bei uns gelandet. Wenn jetzt jemand hört, ach, das Konzept ist toll, dann gehe ich mal in den Laden nebenan und schaue mal, was da so gibt, dann steht da eben Wettbewerber von uns und nicht wir. Das heißt, wir machen auch relativ viel Werbung für den Markt oder haben relativ viel Aufmerksamkeit für unser Marktsegment geschaffen. Genau, und das Problem ist eben, dass die Bedingungen so sind, wie sie sind. Also, dass wir keinerlei Vergünstigungen haben im Prinzip für das, was wir tun, wo wir auch sagen, wir schaffen eigentlich einen gesellschaftlichen Wert und damit einfach nur quasi unter höheren Kosten leiden im Vergleich und damit eben auch nicht so wettbewerbsfähig sind.
Wie definiert ihr denn dann Erfolg für euch? Also, was ist Erfolg für dich?
Ja, also Erfolg ist für mich einmal, also hängt sehr stark davon ab, dass ich etwas mache, was sich sinnvoll anfühlt. Also das bedeutet auch, dass das Produkt, das wir machen, dass das ein sinnvolles Produkt ist und dass es gebraucht wird, dass wir das Gefühl haben, dass es gut was Gutes tut, dass Menschen sich zurückmelden und glücklich sind damit und dass es ihnen besser geht gesundheitlich, und dass ein Kind sich mehr bewegt, aber dass eine Person irgendwie sagt, sie hat jetzt keine Schmerzen mehr und so. Das sind alles Dinge, die ich als extrem sinnvoll empfinde und das ist für mich Erfolg. Also wenn wir solche Rückmeldungen bekommen, dann lohnt sich das, das zu machen. Oder dann hat es auch einen Sinn oder eine Berechtigung im Prinzip. Und das andere ist auch für mich auch eine Zusammenarbeit mit Menschen, mit denen ich gerne arbeite. So, also das zusammen als Team was zu bewegen und Spaß dabei zu haben, so das ist für mich Erfolg. Ich sage jetzt nicht, dass wir das immer schaffen und dass wir immer erfolgreich sind. Also auch Zusammenarbeit ist oft eine Herausforderung. Man muss die richtigen Wege finden und die richtigen Konstellationen natürlich. Aber für mich sind dann eben solche Partnerschaften zu sehen, dass andere Menschen glücklich sind mit dem, was sie tun oder ihre Wünsche verfolgen können oder dass ein Projekt funktioniert oder so. Das ist für mich Erfolg. Ja.
Wie kann ich mir denn eure Zusammenarbeit auch im Team vorstellen? Arbeitet ihr vor allem remote oder gibt es irgendwie auch eine Zentrale, in der ihr euch trefft oder versucht ihr dann regelmäßig zusammenzukommen? Wie sieht das aus?
Ja, also wir arbeiten in erster Linie remote. Wir hatten Standorte, also wir hatten eine eigene Logistik, die haben wir jetzt gerade aufgelöst eben im Rahmen der Entlassungen und arbeiten ab bald mit einem Dienstleister zusammen. Das war so ein Ort, wo auch wirklich vor Ort irgendwie stattgefunden hat. Ansonsten haben wir ein kleines Atelier in Köln, wo Produktentwicklung, Design und solche Dinge stattfinden, wo auch Menschen sich regelmäßig treffen. Wir haben so Coworking-Angebote, wir haben auch ein Tagungshaus, in dem man sich mit seinem Team treffen kann oder auch mit größeren Teams treffen kann. Da kann man auch übernachten und so. Also das ist so schon das Herz von Wildling ist dann in Engelskirchen in der Metropole. Da kommen wir zusammen, wenn wir wirklich face-to-face arbeiten möchten. Aber ansonsten arbeiten wir vor allen Dingen aus dem Homeoffice alle mittlerweile, ja.
Ja, ist ja auch super flexibel am Ende wieder und lässt sich dann dadurch ja auch in jeden Arbeitsalltag irgendwie integrieren, ne?
Ja, also es gibt totale Vor- und Nachteile von dieser Arbeitswelt. Also idealerweise versucht man so ein bisschen das Beste aus beiden Welten miteinander zu kombinieren. Dafür muss man dann aber auch aktiv sein und sich auch regelmäßig treffen. Also so, es braucht eine gewisse Konstanz im Zusammenkommen. Dann finde ich, hat man eine perfekte Mischung, weil man dann sowohl das Zusammensein sehr genießen kann und sehr, sehr, sehr gut nutzt, als auch eben die Flexibilität und die Freiheit eben dieser losen Zusammenarbeit eben genauso nutzen kann. Und es ist auch kann auch eine sehr, sehr effiziente Arbeitsweise sein, trotzdem nur sehr produktiv sein. Aber was ich eben noch sagen wollte, entschuldige, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen. Also was eben nicht funktioniert oder was in diesem, in unserem, also ich habe eben erklärt, ne, warum das Wirtschaftssystem eigentlich ein unebenes Spielfeld baut für Unternehmen, die sich engagieren möchten, jetzt gerade in Nachhaltigkeitsbereichen. Und was eben lange das Versprechen war, war, wenn ihr das macht, dann wird die Kundschaft euch auswählen. So, ne? Also das Versprechen war, wenn ihr irgendwie sehr grün, sehr transparent, sehr nachhaltig seid, dann werdet ihr automatisch irgendwie als die bessere Wahl wahrgenommen. Und das ist einfach ein Versprechen, das so überhaupt gar nicht aufgeht. Und das auch aus meiner Sicht, aus mehreren Gründen einfach nicht fair ist. Also ich kann nicht erwarten von Menschen, dass sie mehr Geld ausgeben, damit sie ein de facto besseres Produkt kaufen können. Also de facto besser auch für die Gesellschaft. Dass dafür mehr bezahlt werden soll. Warum? Also was ist denn das für eine Logik, die wir da irgendwie haben? Und ne, das, was ich festsetze bei den Leuten, ist, ach, das ist nachhaltig, also es ist teurer. Und gerade in einer Zeit, wo man wenig Geld hat und vielleicht auch ne, eh schon zu viele Entscheidungen pro Tag treffen muss und zu sehr belastet ist und einfach den Brainspace nicht hat, da kommt dann eher, also kommt eher eine Müdigkeit nach oben drauf, dass man sagt, oh nee, also so, das kann ich nicht, das will ich nicht, das brauche ich jetzt nicht. Und was wir gerade sehen, ist ein krasser Shift hin, also eigentlich weg von, ich kaufe etwas, weil das nachhaltig ist. Und das sehe ich auch bei vielen befreundeten Unternehmen, die halt genau in dieser ne, Nachhaltigkeitsbranche unterwegs sind, denen geht es allen nicht gut. Und sehr hin zu, ich tue mir jetzt das Beste. Also eigentlich hin zu einer ne, eher sehr ego-fokussierten oder zumindest, ne, also sich selbst sehr nah oder einfach aus so einem, also ich finde, das ist ja auch so ein Rückzug ins Private, so ein Rückzug irgendwie in das, wo es sicher ist, ein Rückzug in die Familie. So, das kann ja auch, also ich will das auch gar nicht werten, ne? Das kann auch sehr positiv sein. Und dieses, ich tue mir jetzt oder meiner Familie das Beste. So, ich schaue jetzt, dass es uns in unserem kleinen Umfeld gut geht. So, das funktioniert gerade, aber da hat sich der Markt sehr, sehr hin entwickelt. Und das Nachhaltigkeitsthema funktioniert halt gar nicht. Also es ist eben nicht so, dass man sagen kann, damit verdienst du hinterher auch mehr Geld oder du kannst dann höhere Preise aufrufen. Und ich finde es auch grundsätzlich einfach verkehrt. Also das beste Produkt im Regal sollte das günstigste sein. Das, was am wenigsten gesellschaftliche Kosten erzeugt, sollte das günstigste Produkt sein. So, wenn wir die Kosten bei den anderen mit einrechnen, dann wäre das de facto auch so.
Ja, genau, das rüttelt ja genau an dem ganzen System, dass wir Externalitäten nicht mit einbeziehen und so weiter. Und ich finde auch, was so, also diese Müdigkeit auch einfach, ne? Also wer hat schon die Zeit, da schließe ich mich mit ein, wirklich mich dann zu informieren, wenn ich vor diesem Regal stehe, was ist jetzt wirklich? Und also die Zeit, die ich auch wieder investieren muss, weil den grünen Anstrich haben halt nun mal viele mittlerweile. Das heißt, man müsste dann tief eintauchen und das überfordert, glaube ich, auch einfach. Und das, also es muss, glaube ich, sowohl von, wenn ich vorm Regal stehe, muss es mir einfacher gemacht werden. Plus, es muss mir auch einfach gemacht werden, die beste und nachhaltigste Wahl zu treffen hinsichtlich des Preises. Absolut.
Total. Ja, also wie du schon sagst, es ist auch einfach, also einmal ist es nicht durchschaubar, was wird dir eigentlich erzählt und was ist davon wahr? Also wie, weißt du, ich merke das irgendwie bei einem B-Corp-Audit irgendwie, so wie schwierig das ist, selbst jetzt bei Spezialisten, also wie schwierig das ist für die tatsächlich jetzt rauszufinden, was macht denn das Unternehmen überhaupt wirklich? So, und das ist ja darauf ausgelegt, sind Spezialisten, Spezialistinnen irgendwie damit drin und man belegt Dinge und was weiß ich. Und dennoch merkst du, das ist einfach auslegbar. So. Und wenn die das schon nicht so richtig greifen können, wie soll das denn jemand jetzt, ne? Und bei so vielen unterschiedlichen, also ich meine, ich kaufe ja einen vom Shampoo über, weiß ich nicht, Müsli bis Kleidung und, ne, also wo soll ich denn mich sonst noch irgendwie und dann Solar und keine Ahnung was. So, das ist einfach zu schwierig. Das heißt, es müsste Menschen sehr viel leichter gemacht werden. Genau, und da sind Zertifikate ist so eine Richtung, aber das ist ja auch irgendwie ein schwieriges Feld und da gibt es eigentlich auch viel zu viel und es leitet nicht so richtig. Deswegen eigentlich muss es, also aus meiner Sicht müsste es über einen Preis gehen, indem ne, irgendwo anders die Kosten ordentlich eingepreist werden. Dann sagen wir immer so, das ist alles viel zu komplex und viel zu kompliziert. Ich meine, wenn man sich unser Steuersystem anguckt, also wir können komplex und schwierig und kleinteilig und also ne, wir haben das schon an anderen Stellen auch aufgebaut. Das geht schon.
Ja, das müsste, dass wir ein bisschen die Brücke für die nächste Frage auch nochmal gebaut, weil am Ende geht's ja auch, wird ja auch viel in den Branchen an sich diskutiert und ja immer wieder auch über Standards, auf die sich vielleicht eine Branche einigt. Da hängen dann gegebenenfalls auch Zertifikate hinter etc. Seid ihr da denn irgendwie auch präsent und aktiv oder sagt ihr, boah, das hilft mir eigentlich nicht sozusagen, da mit meinen Branchenkollegen, Kolleginnen irgendwie in den Austausch zu gehen, weil natürlich auch die Interessen wahrscheinlich auch teilweise sehr konträr sind.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Netzwerke, in denen wir zumindest Mitglied sind, wo es auch, also wo es unter anderem um eine politische Rahmengebung geht oder wo es darum geht, sich auch mit anderen jetzt nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen auszutauschen oder nochmal in einer Konferenz irgendwie, wo Wissen dann zusammengetragen wird. Also das ist alles sehr, sehr wertvoll, eine sehr wichtige Arbeit und aber eben auch Zeit. Ne? Also wir kommen halt immer wieder zurück auf das Thema Zeit und ja, wo kann man sich wie viel engagieren? Und gerade jetzt das Thema Zertifikate zum Beispiel ist für uns, also gerade bei den Partnerschaften, wo ich sagen würde, da haben wir echt den besten Impact. Das sind alles nicht zertifizierte Partner, weil die sind viel zu klein dafür. So, das ist irgendwie, ne? Also oft sind Zertifikate auch gar nicht, also kannst du gerade, wenn du klein bist, noch gar nicht für dich erarbeiten. So, du hast gar nicht die Zeit dafür und das Geld. Genau, deswegen, ja, glaube ich, braucht man da unterschiedliche Dinge, ne, unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber ja, also die politische Arbeit zum Beispiel finde ich extrem, es ist wichtig, so. Weil das ist letztendlich, ist das der Hebel, über den wir ein Spielfeld auch gestalten können, so, ne. Und das ist gerade nicht gut gestaltet.
Das heißt, irgendwie jetzt ist die neue Regierung, hat sich ja jetzt auch geformt und gebildet. Das heißt, ihr würdet dann jetzt auch aktiv versuchen, da irgendwie als über die Mitgliedschaften, in denen ihr seid und als Unternehmen da auch wirklich direkt die Ansprache zu suchen.
Ja, also das ist schon dann eine Art auch Lobbyarbeit natürlich, ne? Also so, was brauchen denn nachhaltige Unternehmen und das wünschen die sich? Und es gibt dann teilweise einen direkteren Austausch. Also gerade jetzt mit der vorherigen Regierung gab es dann auch ja eben einen direkteren Dialog oder mit einzelnen Gruppen direktere Dialoge. Und das macht man dann als Unternehmen entweder wirklich selbst und geht direkt in den Austausch, zumindest jetzt auch mit regionalen Gruppen, oder man versucht es halt zu bündeln. Ne? Und das Bündeln macht schon Sinn. Also das geht dann schon eher an die richtigen Stellen. Ja. Aber so ein Austausch ist auch wichtig. Ne? Also einfach auch zu sagen, was brauchen wir denn eigentlich von euch? Und was dürft ihr auch verlangen? Also ich finde, das war so eine spannende Frage, die oft gekommen ist, dieses so, ne, wenn man sich mit anderen Unternehmen unterhält, die jetzt vielleicht ein bisschen konventioneller arbeiten oder so, das sind halt ganz andere Themen, die mit, oder ne, es sind dann immer so, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und wir sagen, wir wollen das aber eigentlich, könnt ihr das bitte irgendwie umsetzen? Wir arbeiten schon so, wir hätten da gerne irgendwie auch, ne, den Rahmen dafür.
Auf Fitling geschaut. Wir haben jetzt schon das schon einmal erklärt, was so aus Nachhaltigkeitsaspekten jetzt die Themen sind, die ihr so als nächstes angeht. Wenn du so die nächsten ja, 1 bis 3 Jahre mal schaust, wenn das überhaupt geht, denkt ihr auch nochmal Richtung Produkte oder was ist so Richtung Weiterentwicklungen? Vielleicht kannst du uns da nochmal irgendwie ein bisschen was erzählen.
Ja, also erstes Ziel ist jetzt mit dem deutlich kleineren Team wieder in sehr, sehr produktive Arbeit zu kommen. So, das ist jetzt das Allerwichtigste und ist eine spannende Aufgabe, ist bei allem Schmerz, den wir hatten, ne, über die Weggänge von sehr, sehr liebgewonnenen KollegInnen, ist das jetzt das Wichtigste, dass wir da als Team richtig, richtig zusammen durchstarten können. Genau. Und dann gibt es eben Ziele, also was wir jetzt machen, ist schon auch uns sehr zu fokussieren auf unsere Kernkompetenzen, also auf das Online-Geschäft, auf unser wirklich spezielles Produkt und das auch nochmal, also das natürlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Es gibt auch neue Modelle, ne, also Neuentwicklungen jetzt in diesem Produktportfolio, die wir angehen. Wir werden uns sehr stark auf unsere Community konzentrieren. Wir haben eine sehr, sehr starke Customer Community und mit denen auch einfach nochmal enger zusammenrutschen, nochmal mehr verstehen, was braucht ihr, wie können wir unser Angebot für euch verbessern oder gemeinsam verbessern. Wir werden die Partnerschaften weiter ausbauen. Das ist jetzt gar nicht so viel, was wollen wir alles noch, sondern wir wollen das, was wir machen, wirklich, wirklich noch besser machen. Also ich glaube, es geht eher in die Richtung. Ja, es gibt auch, ne, also es gibt auch Portfolio-Erweiterungsideen. Also es gibt auch ein weiteres Produkt, was wir eventuell noch dazu nehmen. Aber ich bin eher so dieses alles, was neu ist, ist cool. Und ich, na so, also da kommt total viel Energie auf. Und ich versuche gerade mich eher ein bisschen zu bündeln und das Unternehmen auch nicht so zu überfordern, ne, das Team nicht so zu überfordern mit lass uns das machen und das machen und das, also alles gleichzeitig so. Das haben wir jetzt gelernt, dass das halt schwierig ist, weil das eben auch super, super teuer ist. Also es ist halt, ne, genau. Also sind ganz viele Dinge sind wichtig und nicht alles kann man deswegen auch direkt machen. So. Also wir sind jetzt 10 Jahre, wir sind 10 Jahre geworden dieses Jahr, Wildling. Und das ist so ein bisschen meine Erkenntnis des ersten Jahrzehnts. So, es ist alles wichtig, es macht alles Spaß, es ist alles, sind alles tolle Themen und es geht nicht alles gleichzeitig. So, das können wir uns einfach in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir agieren, das können wir uns nicht leisten, leider.
Ja, Anna, also danke für das Gespräch, auch für die Ehrlichkeit. Ich fand es wirklich total inspirierend. Ich glaube, wir können noch 3 Stunden weiterschnacken. Am Ende geben wir aber immer noch mal den Gast die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Also wenn du unseren HörerInnen noch mal was mitgeben möchtest, wenn irgendwas noch nicht gesagt ist, wenn du noch mal was unterstreichen willst, das ist jetzt noch mal deine Gelegenheit.
Ja, finde ich immer ganz, ganz schwierig, so Appell, weil, also wie gesagt, ich bin gerade eher in diesem, wir sind eh schon alle überfordert, so. Also vielleicht ist der Appell eher, lasst uns bei uns bleiben, lasst uns irgendwie auf dieser menschlichen Ebene begegnen, lasst uns lieb miteinander sein. Also so, das ist gerade was, wo ich echt denke, wir können davon gerade nicht genug in die Welt bringen, einfach wirklich lieb miteinander zu sein. So, und uns gegenseitig zu unterstützen und gegenseitig zu helfen. Also ich finde, das ist auch dieses sich auf sich selbst so krass fokussieren. Ich finde, das zieht oft viel mehr Energie, als dass es einem gibt. Und in dem Moment, wo man den Blick nach draußen richtet und sagt, hey, was kann ich dir eigentlich Gutes tun heute, geht's einem besser. So, also ich glaube, wir müssen ein bisschen raus aus unserer Ich-Bubble so und mehr in das Gemeinsame kommen wieder.
Danke dir für die letzten Worte, für deine Zeit und euch weiterhin alles, alles Gute.
Sehr, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
Dito. Ja, heute einmal Nachklapp allein. Ich fühle mich ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Sophie Passmann Podcast hört, wo sie ja so Alleinunterhalterin ist. Ich höre den super gerne und finde es so wahnsinnig beeindruckend, wie sie da irgendwie einfach über so viele Minuten abrockt und sich da sortiert und so. Da werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber ich durfte mit Anna Jona von Wildling reden. Ich fand es wirklich richtig, richtig toll. Ich finde es großartig, wie ehrlich sie auch einfach ist und war und was für Insights da nochmal gekommen sind. Und muss zugeben, obwohl ich es natürlich gelesen hatte und gesehen habe und so, aber dass dann Wildling doch schon 10 Jahre am Start ist, ist total krass, mega beeindruckend. Und sie hat mir gerade auch noch im Nachklapp erzählt, was ich richtig cool finde, dass sie das auch feiern werden, auch alle eingeladen sind, alle, die jemals dort gearbeitet haben und dass es eben auch doch jetzt gemacht wird. Und das finde ich auch nochmal schön zu sagen, ja, ist jetzt halt mal so, dass wir jetzt 10 sind und werden und wir feiern. Und das war ja auch nochmal interessant. Es geht ja deswegen nicht schlecht oder so, aber man muss halt einfach nochmal die Kostenstrukturen anpassen. Es zeigt wieder, dass einfach das System, in dem wir aktuell agieren, nun mal nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie Kosten, die auf Kosten der Gesellschaft und der Umwelt gehen, wirklich einzupreisen. Es ist weiterhin die Herausforderung und macht es eben dann Produkten und Unternehmen schwer, die versuchen eben dem gerecht zu werden, weil sie einfach nicht kompetitiv mithalten können mit dem Markt. Und ich bin auch weiterhin davon überzeugt, dass wir da irgendwie ran müssen, um hier langfristig tatsächlich den Planeten schonen zu können. Also mega spannend, toll, dass es so Menschen gibt, die sich hier engagieren und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge.